Der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich nehme mal an, ihr kennt alle die alttestamentlichen Bücher Esra und Nehemia. Und in diesen Büchern wird ja beschrieben, wie das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist und nun das Land wieder aufbauen muss und will. Und als sie in das Land angekommen sind, in mehreren Etappen, bauten sie zuerst den Tempel wieder auf. Und danach errichteten sie unter dem Statthalter Nehemia die Stadtmauer. Und als diese dann auch fertiggestellt war, versammelte sich das ganze Volk, wie ein Mann, steht dort, und sie wollten das Gesetz hören. Esra, der Priester, und die Leviten verkündeten daraufhin das Gesetz, und so steht dort, sie erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene auch verstand. Und das Volk wurde dabei sehr traurig. Und dennoch sollten sie feiern und sich freuen, denn dieser Tag war ein Tag des Herrn. Am nächsten Tag, nach diesem Fest, kamen dann die Familienoberhäupter von Israel wieder zusammen. Und sie forschten weiter in der Schrift und fanden in dem Gesetz dann das Gebot, dass das Volk das Laubhüttenfest feiern sollte. Und zwar im siebten Monat. Nun, es war gerade der siebte Monat, also riefen die Israeliten wieder alle zusammen, um dieses Fest zu feiern. Und nachdem sie dann auch dieses Fest gefeiert hatten und beendet hatten, kam das Volk wieder zusammen. Und an diesem Punkt beginnt unser Predigttext. Nehemia 9, ab Vers 1. Es ist ein etwas längerer Predigttext, also lest gut mit und er ist auch interessant. Nehemia 9, ab Vers 1. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz, und man las das Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihrem Gott während eines anderen Viertels des Tages. Und Jeschua, Banai, Kadmiel, Sebania, Buni, Serebia, Bani und Kenani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zu dem Herrn ihrem Gott. Und die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebania und Petachia sprachen: Steht auf, lobt den Herrn euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel samt ihrem ganzen Heer. Die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen, das Land der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter seinem Samen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen deinen Knechten und an allem Volk seines Landes. Denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert wie ein Stein ins mächtige Wasser. Du hast sie gekleidet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt und in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerung verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie dursteten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker, teiltest ihnen das ganze Gebiet aus. Dass sie das Land Sions einnahmen, das Land des Königs von Hesbon, das Land Ochs des Königs von Baschan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein, und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker am Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten Feste, Städte und fettes Land und nahmen Häuser in Besitz mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge, und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Denn unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter, dein ganzes Volk, seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Bis dahin erstmal. An was hat euch dieser Text erinnert? Dieser Rückblick, diese Rückbesinnung von Israel. Das war ja ein Gebet, was die Leviten sprachen. Ich nehme mal an, euch sicherlich an die Geschichten aus dem Buch Mose und aus Josua und aus Richter. Vielleicht auch an die Predigt vom letzten Sonntag. Aber ich meine noch etwas anderes. Erinnert euch dieses Gebet, diese Rückbesinnung, diese Geschichte Israels vielleicht auch an eure eigene Geschichte mit Gott. Gott gibt Segen, Gott hilft, Gott rettet und man selbst sündigt gegen Gott. Verschiedene Sünden, die begehe ich immer wieder. Und wir umschreiben das vielleicht gerne mit Schwachstelle. Ja, da habe ich meine Schwachstelle. Und da gibt es sicherlich weitaus Schlimmeres als Schokolade oder solche Sachen. Und immer wieder bitte ich dann Gott um Vergebung und bitte Gott um Hilfe und immer wieder falle ich in Sünde. Und immer wieder lockt mich die Sünde und die eigenmächtige Befriedigung der Lust und vielleicht auch die schnelle Hilfe. Erscheint mir größer, besser, notwendiger als alles, was ich gerade vorher noch bekannt habe. Klar, ich schwinge nicht sofort von meinem Bekenntnis zu Gott zur Sünde, sondern ich gehe so kleine Schritte. Ich lege mir kleine Erklärungen zurecht, finde Entschuldigung, warum ich dieses oder jenes jetzt eigentlich dann doch tun kann. Und auf einmal bin ich schon wieder in der Sünde, tue ich es schon wieder. Und ich habe mich schon wieder von Gott abgewendet. Und dann bin ich wieder erschüttert und traurig und frage mich, wie es so weit kommen konnte. Und dann beginnt der Kreislauf wieder von vorne. Kennt ihr das aus eurem Leben? Was kann man da tun? Wo ist Gott? Kann der diesem Elend und diesem Kreislauf nicht ein Ende bereiten? Nun kommen euch auch solche Fragen auf, wenn ihr an eure Vergangenheit, an eure Geschichte, eure Beziehung zu Gott nachdenkt. Das Volk Israel, das besann sich in diesem Gebet auf seine Geschichte. Und das war eine Rückbesinnung vor Gott. Und deshalb war sie ehrlich, sie war knallhart, könnte man sagen. Es war eben keine Rückbesinnung von Menschen, so wie vielleicht bei einer Beerdigung oder beim hohen Geburtstag, wo man sich all der guten Sachen erinnert. Nein, es war diese Rückbesinnung vor Gott und darum wird das eigentliche Problem von Israel deutlich, nämlich seine Untreue zu Gott. Die Juden mussten, seitdem sie nach Judäa zurückgekehrt waren, unheimlich viele Probleme und Angriffe überstehen. Ja, die Bücher Esra und Nehemia, die schreiben davon. Aber all diese äußerlichen Dinge, diese äußerlichen Probleme, die sie dort hatten, war eben nicht das Hauptproblem, sondern ihr Hauptproblem war ein innerliches Problem. Und deshalb war die Reaktion des Volkes auch nicht Jubel, nach dem Motto, Mensch, wie sah es hier aus, als wir angekommen sind und jetzt haben wir es geschafft, wir sind übers Gröbste drüber, der Tempel ist gebaut, die Stadtmauer ist fertig, gelobt sei Gott, wir sind übers Gröbste, wir sind wieder da. Sondern sie wurden traurig. In Nehemia 8, Vers 9, da steht, dass das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Das Volk war so traurig, dass Esra und Nehemia ihnen sogar gebieten mussten, dass sie sich freuen sollen, weil es ein Festtag war, ein Tag des Herrn. Nun, wie konnte es so weit kommen? Warum ist das Volk in so große Trauer verfallen, obwohl es doch Grund zu feiern gab? Obwohl Feiern sogar angeordnet wurde. Wir lesen in Kapitel 9, Vers 1 und 2, ich habe es schon gelesen, am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israel sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Das Volk wurde von der Verkündigung des Gesetzes, die ja diese ganzen Festtage auch stattgefunden hat, überführt. Und sie erkannten, wie sie sind und vor allem, wie sie vor Gott sind. Ja, und wie Gott selbst ist. Und diese Erkenntnisse führten sie nun zur Buße, zur Umkehr. Sie wurden quasi aufgeweckt, aufgerüttelt durch das Wort Gottes. Im Kapitel 8, im ganzen Kapitel 8 kann man das lesen, wie sie zu dieser Erkenntnis, zu dieser Erweckung kamen. Und nun erkennen sie ihre ernste Lage. Und nun kommen sie zu Gott und bitten um Vergebung ihrer Schuld. Und dann in diesem folgenden Gebet, was wir gehört haben, was die Leviten stellvertretend für das ganze Volk beten, da gedenken sie dann der ganzen Geschichte Israels. Ja? Der Geschichte Israels mit Gott. Und der Bogen, der wird noch weiter geschlagen, und zwar geht er nicht bloß bis zum Anfang der Geschichte Israels mit Gott, sondern bis zum Anfang der ganzen Geschichte, bis zum Anfang der Welt, bis zur Schöpfung. Und wie wir dann gehört haben, geht es in dem Gebet immer hin und her. Es werden Gottes große Taten und Wunder und Gottes Gnade gezeigt, und dann schwenkt die Kamera um auf das Volk, und es wird gezeigt, wie das Volk auf Gott reagierte, auf diese große Gnade und auf diese Segnung. Und zwar mit Abfall und mit Abkehr von Gott. Und am Ende dieses Gebetes fassen sie alles nochmal, diese ganze Geschichte nochmal zusammen im Vers 33. Da steht: Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Nun, liebe Leute, diese Erkenntnis brauchen wir auch. Unter anderem darum hat uns Gott ja dieses Buch Nehemiah aufschreiben lassen. Es geht also weniger darum, dass wir hier einen interessanten Geschichtsbericht über das Volk Israel bekommen, sondern es geht darum, dass wir geistliche Wahrheiten daraus begreifen sollen. Nun, was war denn das jetzt für eine Erkenntnis? Was hat das Volk Israel damals endlich erkannt? Erstens, dass Gott treu ist. Gottes Treue haben die Juden in den Jahren des Wiederaufbaus von Jerusalem Tag für Tag erlebt. Und nun durch die Verkündigung und Lehre des Gesetzes konnten sie Gottes Treue erkennen während der ganzen Geschichte ihres Volkes. Und in ihrem Gebet werden dann vier Eigenschaften Gottes erwähnt, die sie zu dieser Erkenntnis führten. Und das erste gleich am Anfang in Vers 6, da steht: Du bist der Herr, du allein. Gott ist der Herr allein. Nun, das haben sie auch erlebt, jetzt, als sie in das Land zurückgekehrt sind. Sie haben erlebt, der Herr ist Herr über die ganze Welt, sogar über diese fremden Könige. Ja, ab König Kyros mussten alle Könige haben, das Volk Israel unterstützt, haben es zurück in das Land geschickt. Und dann haben sie gesehen, wie sie im Land bewahrt wurden, und alle äußeren Widerstände, alle Feinde dort konnten nichts dagegen tun. Und im Gebet schlagen sie jetzt den großen Bogen. Und wir hören den Urgrund. Ja, warum ist denn Gott der Herr allein? Weil Gott der Schöpfer ist. Gott hat Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist. Und darum ist Gott der Herr, der alleinige Herr der Welt. Ein weiteres Merkmal wird dann in Vers 8 erwähnt. Gott ist gerecht. Wir lesen dort: Du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Auch das haben sie erlebt in den letzten Jahren. Gott hat das Volk bestraft. Er musste die Sünde strafen. Er hat es in die Gefangenschaft geführt. Aber er steht zu seinem Wort und er führte es nun zurück. Und im Gebet schlagen sie wiederum den großen Bogen. Und sie haben gesehen, wie Gott an den Verheißungen festhält, die er schon den Patriarchen gab. Über das Volk, das Land. Ja, sie haben gesehen, dass Gott festhält an der Verheißung zu retten. Und eine dritte Eigenschaft Gottes wird immer wieder im Gebet erwähnt, unter anderem im Vers 17. Gott ist gnädig. Mitten in der Beschreibung des Abfalls lesen wir: Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte, und hast sie nicht verlassen. Ja, Gottes Gnade wird selbst im Gericht deutlich, wenn wir dann im Vers 31 lesen. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Auch das haben sie in den letzten Jahren erlebt. Trotz der großen Sünde führte der Herr die Juden wieder zurück ins Land. Trotz ihres Kleinmutes beim Aufbau des Tempels, wo sie immer wieder aufgehört haben. Und trotz aller Angriffe der Feinde von außen, aber auch von innerhalb des Volkes, konnten sie die Mauer wieder aufbauen. Sie haben gesehen, wie Gott ihnen gnädig war und sie treu zu ihnen gestanden hat. Und nun in diesem Gebet schlagen sie wiederum den großen Bogen. Trotz der Sünde und des Abfalls, mit dem das Volk schon von Anfang an auf Gottes Segnung reagierte, vergibt Gott die Schuld und ist gnädig und langmütig. Ja, gleich nachdem Gott das Volk mit viel Macht aus Ägypten rausgeführt hat, gießen sie sich dieses goldene Kalb und sagten, Vers 18, du hast uns aus Ägypten geführt. Danach steht: Und Gott hat sie dennoch nicht verlassen und war ihnen dennoch gnädig. Und in den Versen 27 und 28 wird dann ein viertes Merkmal Gottes deutlich. Gott sendet Retter. Ja, er ist selbst der Retter. Da steht, doch zur Zeit der Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Und dann am Ende vom Vers 28, erhörtest sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet. Nun, auch das haben sie erlebt in den letzten Jahren. Gott führte sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Gott errettete sie in Judäa vor diesen feindlichen Angriffen. Und Gott gab ihnen jetzt Schutz durch diese wiederaufgebaute Mauer. Und im Gebet wiederum der große Bogen. Gott rief Abraham und verhieß durch ihn Segen und Heil für die ganze Welt. Gott errettete sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten. Gott gab seinem Volk Sieg über fremde Könige. Gott sandte immer wieder Retter für sein Volk. Gott ist also der Herr allein, Gott ist gerecht, Gott ist gnädig und Gott ist der, der rettet. Und das Volk bekannte das alles und bekannte damit Gottes Treue. Aber wie wir gehört haben, bekannte es auch seine eigene Untreue. Erstens war Gott ist treu und zweitens, wir aber sind untreu. In Vers 33, dieser zusammenfassende Vers, da steht, wir aber sind gottlos geworden. Das Volk wandte sich von Gott ab. Es wurde Gott immer wieder untreu. Und anhand der Dinge, die über Gott in diesem Kapitel klar geworden sind, ist die Untreue des Volkes eben auch klar geworden. Ja, wenn man Gott erkennt, wenn man seine Eigenschaften erkennt, seine Größe, seine Souveränität, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Langmut, seine Güte, sein Vergeben, ja, seine Treue, dann erkennt man zwangsläufig eben auch, wie man selbst ist. Was man alles nicht ist, was man alles nicht kann, was man alles nicht schafft. Und die Haltung und die Gesinnung des Volkes wird dann mit Halsstarrigkeit, mit Widerspenstigkeit gegen Gott beschrieben. Sie lehnten sich gegen den auf, der sie so reich gesegnet hat. Das ist so ähnlich, wenn sich Kinder gegen ihre Eltern auflehnen. Eltern wollen ja, jedenfalls meistens, das Gute für ihre Kinder. Sie versorgen sie, sie lieben sie, ja, sie machen ihnen das Leben überhaupt möglich. Und wie kann man es doch dann schlecht verstehen, wenn sich gerade die Kinder gegen ihre Eltern auflehnen, wenn sie rebellieren? Aber hier geht es eben nicht nur um das Verhalten von Kindern zu ihren Eltern, sondern hier geht es um das Verhalten des Volkes Gottes, Israel gegenüber Gott. Nun, wie sah denn diese Halsstarrigkeit aus? Sie wandten sich anderen Göttern zu, Götzen. Wie ich schon erwähnt hatte, das goldene Kalb gleich am Anfang. Sie erhoben andere Dinge an die Stelle Gottes und raubten somit Gott die Ehre und den Dank, der ihm allein zusteht. Ja, warum? Weil er alles geschaffen hat. Weil er seitdem alles erhält. Und weil er allein der ist, der retten kann. Wir lesen dann weiter in Vers 26. Sie warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Gott sagt uns im Neuen Testament, dass er durch sein Wort in uns wirken will. Da steht im 2. Timotheus 3, Vers 16, das Wort ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Oder die ganz bekannte Stelle aus Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nun, was passiert denn, wenn wir uns immer weniger dem Wort Gottes aussetzen? Dann werden wir eben immer mehr das tun, was in unseren Augen richtig ist, was wir denken, was uns gefällt, was nach unserem Maßstab gut ist. Und vielleicht denken wir sogar, naja, ich bin Christ, ich gehe sonntags in die Kirche, ich bete und es wird dem lieben Gott schon gefallen, wie ich die Dinge so in meinem Leben regle. Und wir vermischen dann unsere Maßstäbe mit Gottes Maßstäben. Nun, wie sieht es denn in deinem Bibelstudium aus, mit deiner stillen Zeit? Machst du sie überhaupt? Und wenn ja, ist sie denn so intensiv, dass es wirklich deinen Tag bestimmt? Oder hast du alles gleich vergessen, sobald die Bibel eben wieder zugeschlagen ist? wie krass die Folgen sind, wenn man das Wort hinter seinen Rücken wirft. Das wird in Vers 26 auch gleich beschrieben. Sie schlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, dass sie sich zu dir bekehren sollten und verübten große Lästerung. Und liebe Mitchristen, hier müssen wir uns erneut prüfen. Wie reagieren wir denn auf Menschen, die den Mut haben, uns unsere Fehler, unsere Sünden zu sagen? Haben wir überhaupt so einen Freund, der uns diesen Dienst erweist? Können wir dann Fehler eingestehen oder fangen wir sofort an, uns selbst zu verteidigen? Ohne nachzudenken, sofort, naja, weißt du, das hast du falsch verstanden oder das habe ich anders gemeint oder ich hatte meine guten Gründe dafür oder. Und eine andere Frage ist natürlich, wie bist du zu deinen Ältesten, zu denen, die die Gemeinde verwalten und leiten, eingestellt? Sind sie für dich nur Leiter? Sind sie für dich nur Verwalter? Oder auch Hirten der Gemeinde, Hirten deiner Seele? Das Volk Israel, das hat Gottes Treue erkannt und dem gegenüber seine Untreue und seine Gottlosigkeit. Es begriff, dass es ohne Gott verloren ist. Ja, dass es in allen Bereichen des Lebens auf Gott angewiesen ist. Es erkannte, dass es einfach nicht treu sein konnte, aber treu sein musste. Und dem gegenüber hat es Gottes unwandelbare Treue erlebt und erkannt. Und darum, aufgrund dieser Erkenntnis, zog es eine wichtige Schlussfolgerung. Das Volk hat erkannt, Gott ist treu, wir aber sind untreu und nun drittens, deshalb sind wir abhängig von Gott. Abhängig wegen unserer inneren und wegen unserer äußeren Umstände. In Vers 34 und Vers 35, die Verse, die ich noch nicht gelesen habe, da werden die inneren Umstände und Probleme gezeigt. Wir lesen da, und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du an ihnen erwiesen hast, und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Sie sind untreu, sie sind halsstarrig gegen Gott, sie sind Knechte der Sünde. Und in den Versen 36 und 37 werden dann die äußeren Umstände und Probleme gezeigt. Siehe, wir sind heute Knechte, ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in dem sind wir nun Knechte und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen und wir sind in großer Bedrängnis. Sie sind also nicht nur Knechte der Sünde, sondern sie sind auch Knechte in dieser Welt. Und so endet dieses Gebet. Mit dieser scheinbar hilflosen Haltung und mit diesem Schrei zu Gott. Wie sieht das heute bei uns aus? Trifft die Botschaft aus Nehemia 9 auf uns zu? Ich meine, wir sind doch keine Juden. Wir haben ja nicht diese Vergangenheit mit Gott, oder? Auch wir sind Geschöpfe Gottes. Auch an uns hat Gott sein Wort verkünden lassen. Auch wir rauben Gott die Ehre, die ihm allein gebührt, weil wir gegen ihn sündigen. Auch wir sind untreu. Und darum sind auch wir abhängig von Gott. Und darum ist es eben nicht so, dass wir neue Methoden oder ein neues Umfeld, eine neue Gemeinde, neue Freunde, neue Ideen, kurz neue äußere Umstände brauchen. Sondern vor allem brauchen wir einen, der uns von unseren inneren Problemen herausreißt. Ja, wir brauchen einen Retter, der uns vor uns selbst rettet, vor unserer eigenen halsstarrigen Gesinnung. Unsere Situation ist also durchaus mit der von Israel von damals zu vergleichen. Einen Unterschied gibt es aber schon. Wir schauen nicht nur auf eine Geschichte zurück, in der Gott immer wieder helfend eingriff, sondern wir schauen auf eine Geschichte zurück, in der Gott seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, diesen verheißenen Retter, sandte. Und Christus, der verändert eben nicht nur unsere äußeren Umstände, sondern er verändert vor allen Dingen unser Herz. Christus, der Sohn Gottes, der kam auf diese Welt und er wurde, obwohl er keine Sünde tat, zum Tode verurteilt. Und er starb am Kreuz für uns. Gott legte unsere Strafe, die wir wegen unserer Halsstarrigkeit, ja wegen unserer Untreue zu unserem Schöpfer verdient haben, auf Christus. Und wer daran glaubt, wer umkehrt von seinem eigenen Weg zu Gott, wer mit seinem ganzen Leben auf Christus vertraut, in dem will Christus selbst wohnen nehmen. Und er tut das, indem er uns seinen Geist gibt. Und so wird dann ein Mensch von innen neu geboren. Und im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir dann, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nun, das ist ja das Besondere bei einem Christen. Er lebt in einer persönlichen, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und diese Beziehung, die ist lebenswichtig. Und Jesus Christus selbst hat uns das in einem sehr guten Bild deutlich gemacht. Das hat uns der Klaus gelesen, das Bild vom Weinstock. Und er sagt dann in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Man kann auch übersetzen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist die gleiche Aussage wie in Nehemia Kapitel 9. Gott macht seinem Volk dort klar, außerhalb meines Bundes, außer ohne meine Gegenwart, ohne meinen Schutz, ohne meine Sündenvergebung, könnt ihr nichts tun. Ihr seid verloren. Ihr braucht mich, ihr seid abhängig von mir. Und darum müssen wir nun einerseits erkennen, dass Gott treu ist, wir aber sind untreu und deshalb sind wir abhängig von Gott. Und andererseits müssen wir nun aus dieser Abhängigkeit heraus leben. Das heißt es, aus Gottes Kraft zu leben. Wenn es uns gut geht, wenn wir in Freuden sind, wenn wir Erfolg haben, klopfen wir uns dann auf unsere eigene Schulter und sagen, Mensch, das habe ich wieder toll hingekriegt. Oder erkennen wir, dass wir das alles Gott zu verdanken haben. Oder in Nöten und Konflikten, handeln wir dann nach unserem eigenen Wissen, nach unserem eigenen Wollen? Die Bibel wird zur Seite geschoben, wird zugeschlagen. Ich gehe ja sonntags wieder in Gottesdienst, aber jetzt muss ich das Problem erstmal lösen. Oder fragen wir, ja, was will eigentlich Gott, dass ich jetzt tun will? Was würde Gott ehren? Vertrauen wir in Nöten und Konflikten auf Gott? Und im Alltagsleben? Mit welcher Gesinnung arbeitest du? Mit welcher Gesinnung führst du deine Familie? Mit welcher Gesinnung besuchst du deine Gemeinde? Mit welcher Gesinnung gehst du zur Schule? Wir sollen bewusst vor Gott und für Gott leben. Und wir dürfen diese Erkenntnis haben, alles, was wir tun, dürfen wir aufgrund der Gnade Gottes tun. Und alles, was wir tun, sollen wir ihm zur Ehre tun. Stellt euch vor, ihr steht morgen früh auf, ihr macht euch fertig, ihr geht zu Tisch, ihr schüttet euch Orangensaft ein, ihr trinkt den und dann macht es Klick und ihr fällt ein, ja, dass ich heute aufstehen konnte, dass ich jetzt hier sitzen kann, dass ich jetzt diesen Orangensaft trinken kann, das habe ich der Gnade Gottes zu verdanken. Und dann macht ihr euch auf den Weg, ihr geht zur Arbeit und macht euch an eurer Tagewerk und dann kommen Probleme und Konflikte und dann merkt ihr, ja, Gott ist der Herr der ganzen Welt. Und er ist natürlich auch Herr dieses Problems hier, meiner Situation. Und später, wenn euch dann euer Klassenkamerad oder euer Arbeitskollege fragt, ja Mensch, wie kannst du nur so ruhig und gelassen bleiben bei diesem Problem? Dann braucht ihr nicht auf eure Schulter zu schauen und sagen, ja, weil ich so gut bin, sondern ihr könnt sagen, ja, weißt du, alles ist an Gottes Segen gelegen. Ich vertraue auf ihn und er ist der Herr. Und so weiter und so fort. Ich will euch noch deutlich machen, was es heißt, aus der Abhängigkeit, aus der Kraft Gottes zu leben. Wir sind eben nicht nur am Morgen, wenn wir die stille Zeit machen, oder am Nachmittag, oder am Sonntag, oder vielleicht in der Adventszeit, von Gott auf Gott angewiesen, sondern nein, wir sind jeden Moment unseres Lebens auf Gott angewiesen. Lasst uns darum nicht im Vertrauen auf unsere Kraft, sondern auf Gottes Treue und Gnade leben. In Abhängigkeit von Gott zu leben, das bedeutet nicht, dass wir uns hängen lassen und dass wir sagen, naja, wir können ja eh nichts tun. Nein, es bedeutet, dass wir trotz mancher Probleme fröhlich und tatkräftig und im Vertrauen auf Gott in die vor uns liegende Zeit gehen, weil er heute und in Zukunft treu bleibt. Amen. Und die Gnade unseres Herrn und der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen nun zusammen das Lied singen, 470, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand.